Willkommen bei Retten, Helfen, Reden, dem Podcast der Malteser, der euch die Menschen näher bringt, die täglich für ihre Mitmenschen im Einsatz sind. Egal ob Notfallsanitäter, Ärztin, Hospizbegleiter oder Katastrophenschützerin, wir zeigen sie euch ganz privat und sprechen mit ihnen über ihr Engagement im sozialen Bereich. Hallo, ich bin Patrick Pöhler und euer Host bei diesem Podcast. Warum haben die Malteser ein Hauptstadtbüro eingerichtet? Und wie sieht die Kommunikation der Malteser zu den Abgeordneten des Deutschen Bundestags aus? Darüber habe ich mit der Leiterin des Berliner Büros, Patricia Ehreth, gesprochen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Retten, Helfen, Reden. Heute mal wieder aus Berlin, denn heute geht es um einen ganz besonderen Job bei den Maltesern. Ich bin mit der Leiterin des Hauptstadtbüros der Malteser verabredet und freue mich sehr, dass Patricia Ehreth zugesagt hat. Herzlich willkommen in unserem Podcast, liebe Patricia.
Vielen Dank, lieber Patrick, für die Einladung.
Ja, wobei eigentlich müsstest du mich ja willkommen heißen, weil ich bin ja bei dir quasi in deinem Büro zu Gast.
Ja, wir haben das Büro vor ein paar Tagen eingeweiht und haben jetzt hier am Gendarmenmarkt in sehr zentraler Lage unsere Büroräume und freuen uns sehr, dass wir im Haus der EKD Räume gefunden haben und hier von diesen Räumen aus im politischen Berlin wirken können.
Und die sind sogar frisch gesegnet worden. Ihr hattet zuletzt euren Jahresempfang und da war der Erzbischof von Berlin da.
Ja, der Erzbischof von Berlin war hier und hat im Rahmen einer sehr schönen Andacht danach die Büroräume gesegnet. Die Prälatin Gideon, die Hausherrin hier in der EKD, nannte das in ihren Grußworten, dass wir jetzt eine gesegnete Enklave im Haus der EKD haben und dass von diesem Büro hoffentlich ins Haus und in das politische Berlin ein besonderer Segen ausgehen soll.
Und es ist eine gelebte Ökumene eigentlich dann, oder, damit?
Ja, das ist nicht nur irgendwie eine gelebte Ökumene, das ist, glaube ich, eine wirklich gelebte Ökumene, weil die Protestanten haben hier seit 1995 am Gendarmenmarkt dieses Haus und bis jetzt waren hier nur evangelische, protestantische Mieter, wie auch die Evangelische Akademie und andere. Und wir sind jetzt die erste katholische Hilfsorganisation und somit auch die ersten Katholiken, die hier im Haus Mieter sind.
Wie wichtig ist es für die Malteser, dass sie hier eine Dependance sozusagen für die Hauptstadt haben?
Ich glaube, das ist für die Malteser sehr wichtig, weil die Fragen im politischen Bereich werden immer komplexer, werden auch immer wichtiger, sei es Einsamkeit, sei es Katastrophen- und Bevölkerungsschutz, sei es Fragen der Migration und Integration, sei es aber auch die Fragen vom Anfang und Ende des Lebens, die uns in unseren Diensten, in unserer Arbeit immer wieder beschäftigen. Und da das Ohr am Puls der Zeit zu haben, zu hören, mitzubekommen, was im politischen Berlin geplant ist, welche Gesetzesvorhaben auf den Weg gebracht werden sollen. Das ist, glaube ich, sehr wichtig für uns Malteser, da das Ohr am politischen Berlin zu haben.
Kann man sagen, wie sich so ein normaler Tag in deinem Leben, in deinem beruflichen Leben gestaltet? Also bist du dann viel hier im Büro oder eher drüben bei den Politikern? Wie sieht das aus?
Es gibt nicht so die klassische Woche, den klassischen Tag. In den Sitzungswochen sind sehr viele Veranstaltungen, sowohl im Parlament als auch außerhalb, besonders auch abends, wo es wichtig ist, Gesicht zu zeigen, da zu sein, mit den Gästen und den Leuten und auch den Parlamentariern ins Gespräch zu kommen. Dann gibt es sitzungsfreie Wochen, wo ich auch viel im Büro bin, wo ich vorbereite, nachbereite. Und dann gibt es natürlich auch, und das ist auch die Idee dieses Büros, nicht nur den Blick auf das politische Berlin zu haben, sondern auch mit anderen Verbänden, anderen Hilfsorganisationen und auch gesellschaftlichen Verbänden ins Gespräch zu kommen. Und da nutze ich natürlich auch die Zeit zu gucken, welche Themen sind relevant, wo wollen wir mit anderen ins Gespräch kommen und dann auch Termine wahrzunehmen und in den Austausch zu gehen.
Gibt es da viele Gemeinsamkeiten mit den anderen Hilfsorganisationen? Also wie intensiv ist der Austausch tatsächlich?
Mit den Hilfsorganisationen im Blaulichtbereich ist es immer wieder ein guter Austausch, wenn es um Fragen des Bevölkerungsschutzes, des Katastrophenschutzes geht. Man trifft sich auch bei Veranstaltungen oder plant auch mit den Kolleginnen und Kollegen in Köln, die wahnsinnig wichtig für meine Arbeit sind, inhaltlich weitere Schritte. Der Austausch mit anderen katholischen Verbänden und auch mit anderen gesellschaftlichen Verbänden ist für uns deshalb sehr wichtig, weil Berlin ist nicht so unbedingt katholisch geprägt. Und es geht uns auch darum, bei gewissen Themen zu zeigen, wir Katholiken ziehen an einem Strang und da immer wieder auch in den Austausch zu gehen und zu gucken, wo sind die Positionen der anderen und gibt es da Schnittstellen, Verbindungen, dass man das dann auch gemeinsam in die Wege leitet.
Was sind denn die größten Punkte, an denen du gerade arbeitest? Also welche Themen hast du im Moment so im Blick?
Ein Thema ist assistierter Suizid. Das ist für uns Malteser ein wichtiges Thema, gerade mit Blick auf unsere Alten- und Pflegeeinrichtungen und Hospizeinrichtungen. Da ist der Gesetzgeber in dieser Legislaturperiode gerade wieder dabei, einen neuen Gesetzesentwurf auf den Weg zu bringen. Wir Malteser fordern eine Schutzraumklausel, dass wir sagen, in unseren Einrichtungen darf es und soll es keinen assistierten Suizid geben. Und da führen wir intensive Gespräche mit Abgeordneten, aber auch mit anderen Verbänden wie der Caritas, dass wir da gemeinsam unsere Positionen durch persönliche Gespräche, durch Hintergrundgespräche in die Politik einbringen.
Und suchst du dir die Themen selbst oder wo bist du angegliedert überhaupt? Also wer sagt dir, Patricia, jetzt müssen wir mal da in diese Richtung schauen?
Ich bin angegliedert an Herrn Dr. Pankau und berichte auch direkt an Herrn Dr. Pankau und wir tauschen uns immer wieder aus. Ich glaube auch, das war ja deine Frage eben, braucht es dieses Hauptstadtbüro? Auch nach Köln in den Verband hinein zu kommunizieren, was ist hier gerade in Berlin politisch relevant? Was kommt? Und dann geht es halt darum, auch nach Köln an Herrn Dr. Pankau, aber dann auch an andere Kolleginnen und Kollegen zu kommunizieren, da kommt politisch was, das ist für unsere Arbeit relevant, es beeinträchtigt die Rahmenbedingungen oder wir müssen etwas tun, um unsere Rahmenbedingungen für unsere Arbeit zu verbessern. Und dann gehen wir in den Austausch, was können wir tun, wie wollen wir es tun und was muss getan werden.
Würdest du sagen, es war ein Fehler bisher, dass die Malteser noch kein Hauptstadtbüro hatten oder es jetzt zu spät eben gemacht
Ich glaube,
haben?
Es ist nie für irgendwas zu spät und ich freue mich natürlich, dass dieses Büro eröffnet wurde, weil sonst würden wir jetzt hier vielleicht so nicht sitzen. Mhm. Ich glaube, es wurde bis jetzt sehr gute Arbeit auch gemacht, aber es geht eben auch darum, in einer Gesellschaft, wo auch Katholikinnen und Katholiken immer weniger werden, unsere Arbeit und auch unser katholisches Profil in der Hauptstadt deutlich zu machen.
Jetzt sind die anderen HIORGs ja hier in Berlin beheimatet, der Karl-Johanniter-ASB glaube ich auch. Haben die einen Vorteil dadurch, dass die komplett hier sind?
Das kann ich überhaupt nicht beurteilen. Also man sieht sie genauso, wie man uns sieht, bei Veranstaltungen, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass es ein Vorteil ist, dass der Hauptsitz dieser Hilfsorganisation in Berlin ist.
Jetzt bist du ein Jahr ungefähr, glaube ich, da bei den Maltesern. Wie fällt dein Fazit aus vom ersten Jahr?
Ich muss sagen, es ist ein anderes Arbeiten als meine frühere Arbeit, wo ich eher wissenschaftlich gearbeitet habe. Was ich super spannend finde und was ich toll finde, ist, dass die Arbeit, die ich mache, ich sehe, in welchen Bereichen die Malteser überall praktisch unterwegs sind, wo wirklich die Probleme sind und dass man aus dieser praktischen Arbeit zum Beispiel, ich habe mir angeguckt, Flüchtlingseinrichtungen, die wir betreiben, ich habe mir Jugendhilfeeinrichtungen angeguckt, ich habe mir unser Krankenhaus in Erlangen angeguckt, einfach auch zu sehen, wie aus der praktischen Arbeit heraus die politischen Themen platziert werden können. Weil es ist ein Unterschied, ob du auf irgendeiner Metaebene siehst, da ist ein Problem, das müssen wir thematisieren, oder du siehst, unsere Arbeit ist durch politische Entscheidungen tangiert. Und da haben wir dann auch in unserer Arbeit zu sehen, wie wir Menschen besser unterstützen können. Und das finde ich wahnsinnig spannend und das macht mir die Arbeit bei den Maltesern, macht es sehr besonders.
Also siehst du quasi das, was du theoretisch hier auf den Weg bringst, wie es dann praktisch in der Umsetzung passiert?
Wie es passieren kann, wie es passieren soll. Also ein Beispiel ist, wir haben ja im Juni kommt die Einführung von GEAS. Das ist die Reform des Asylsystems auf europäischer Ebene. Wie schön wäre es, wenn es jetzt in allen Einrichtungen, die die Malteser betreiben, deutschlandweit einheitliche Standards gäbe. Und wie wichtig solche Standards sind, sieht man halt gerade mit Projekten, Störerprojekten, die die Malteser Werke auch betreiben. Das wäre so eine Plattform, wo man dann eintragen kann, die Personen in den Einrichtungen sind Störer oder sind besonders auffällig. Wenn sie in eine andere Einrichtung gehen, würde man sehen oder hätte man einen Nachweis. Diese deutschlandweiten einheitlichen Standards gibt es nicht. Wir fordern sie als Malteser. Und es wäre so schön, wenn es das gäbe. Und das sozusagen in die Politik einzubringen und zu sagen, für unsere Arbeit brauchen wir das. Und da die Entwicklung oder Ergebnisse zu sehen, das wäre sehr schön.
Und trotzdem sagen die Malteser ja immer, dass sie nicht so politisch sind, beziehungsweise sich nicht so positionieren. Wie passt das dann zusammen, dass wir hier dann doch sehr eng mit der Politik zusammenarbeiten müssen, wollen, können, dürfen?
Wir arbeiten mit ihr sehr eng, aber das ist eben der Unterschied zu anderen Organisationen, dass wir nicht durch große, laute Internetveröffentlichungen die Politik zum Beispiel kritisieren, sondern wir sagen, wenn es politische Entscheidungen gibt, die unsere Arbeit, unser Tun und unsere Rahmenbedingungen für die Arbeit tangieren, dann wollen wir politisch aktiv werden, aber durch Hintergrundgespräche, persönliche Ansprache der Entscheidungsträger, durch die Teilnahme an Gremien, durch die Teilnahme an Ausschusssitzungen und wir wollen eben auch mit unserer langjährigen Expertise und Erfahrung der Politik zur Verfügung stehen. Das ist nicht laute politische Arbeit, sondern eher im Hintergrund. Wir sind, würde ich sagen, politisch gut aktiv, aber eben nicht so laut wie andere.
Wie dick sind denn die Bretter, die ihr bohren müsst bei der Politik? Oder wie schwer ist es da auch, sich Gehör zu verschaffen?
Ich glaube, es ist immer schwer, sich in der Politik Gehör zu verschaffen. Und gerade mit unseren ausgewählten Themen ist es nicht immer einfach. Man muss dazu sagen, nicht jeder Abgeordnete ist in den Themen super drin. Es gibt Abgeordnete, die haben eine besondere Affinität für Lebensschutz. Es gibt Abgeordnete, die haben eine gewisse Affinität für Migration und Integration oder auch Einsamkeit oder Gesundheit. Und zu gucken, wer ist der richtige Ansprechpartner für unser Thema und ihn auch von uns Maltesern vielleicht ein bisschen zu begeistern und zu überzeugen, das ist schon viel Arbeit, Überzeugungsarbeit. Und ich glaube, das ist auch so ein Teil meiner Arbeit, die ich seit einem Jahr mache, immer wieder zu erzählen, auch in der Politik. Und es sind ja nicht nur die Abgeordneten, sondern es gibt Abteilungsleiter in den Ministerien.
Das wäre meine Frage gewesen. Ist es mehr Abgeordnete oder tatsächlich mehr die Büromenschen, mit denen man besser sprechen kann?
Also sprechen tun wir mit allen. Aber natürlich für unsere Arbeit, wenn wir sagen, es geht um Gesetzesvorhaben, es geht um Rahmenbedingungen, sind für uns auch sehr wichtig Abteilungsleiter aus den einzelnen Ministerien, vielleicht auch mal eine Unterabteilungsleiterin in einem Ministerium, die gerade an einem Gesetzesentwurf sitzt, mit denen ins Gespräch zu kommen und zu sagen, seht, für unsere praktische Arbeit, und es ist ja nicht nur unsere praktische Arbeit, sondern das betrifft dann vielleicht auch andere, wäre jetzt das in einem Gesetzesentwurf oder in einem Gesetz wirklich nochmal zu bedenken, diese Gespräche führen wir auch. Und das ist natürlich für uns auch sehr, sehr wichtig.
Ein Event, was ja relativ regelmäßig stattfindet, ist das parlamentarische Frühstück. Vielleicht kannst du das mal erzählen. Was macht ihr beim parlamentarischen Frühstück?
Beim parlamentarischen Frühstück treffen wir uns zu ganz früher Zeit um 7.30 Uhr.
Vorm Aufstehen quasi.
Naja, die Abgeordneten sind da schon alle auf den Beinen. Zu einem Frühstück, wo wir uns überlegen, welches Thema ist gerade für uns als Malteser relevant, welches Thema interessiert aber auch die Abgeordneten. Und dann suchen wir entweder externe Expertinnen oder Experten zu dem Thema. Wenn wir selber Expertinnen und Experten sind, dann nimmt auch jemand von uns Maltesern als Referent teil und berichtet den Abgeordneten kurz und knapp, darf nicht länger als 20 Minuten morgens um 7.30 Uhr sein, warum wir uns für ein Thema einsetzen, was wir politisch fordern und hoffen, dass die Abgeordneten das dann in ihre Arbeit mitnehmen. Das Ganze geht so eine knappe Stunde, weil die Abgeordneten dann auch direkt in die Ausschüsse oder in die Sitzungen gehen. Und das Ganze passiert immer in der Sitzungswoche, wenn die Abgeordneten auch in Berlin sind, dass wir so viel wie möglich ansprechen können.
Merkt man die Resonanz? Wie kommt sowas an? Also gibt's nach so einem parlamentarischen Frühstück dann mehr Gespräche auch?
Wir kriegen auch häufig Rückmeldungen nach so einem parlamentarischen Frühstück. Danke, dass Sie sich um dieses Thema kümmern. Es gibt aber auch Nachfragen zu einzelnen Themen. Wir hatten im Herbst letzten Jahres die Vorstellung des Migrationsberichtes, der ja alle 2 Jahre rauskommt, wo es danach auch nochmal Gespräche mit Abgeordneten gab, wo dann auch nochmal sehr dezidiert nachgefragt wird. Wie sehen Sie das? Der Fokus lag ja im vergangenen Jahr oder im aktuellen Migrationsbericht auf Arbeitsmarktintegration. Ist ja auch gerade in der Politik ein wichtiges Thema, wo dann auch wieder Fragen kommen. Und das ist dann auch so Teil meiner Arbeit, diese Fragen entsprechend an die Kolleginnen und Kollegen zu vermitteln, nachzufragen, wie seht ihr das, damit die Abgeordneten oder auch andere aus dem politischen Bereich eine qualifizierte Antwort von uns bekommen.
Geht ihr auf alle Abgeordneten tatsächlich zu oder gibt es eben auch Fraktionen, wo ihr nicht mitsprecht?
Zu einem parlamentarischen Frühstück, wie wir es aktuell durchführen in der Deutschen Parlamentarischen Gesellschaft. Das ist ein Ort des Bundestages, ein Ort der Demokratie. Da laden wir alle gewählten Abgeordneten des Deutschen Bundestages ein. Den direkten Austausch und proaktiv gehen wir auf
die demokratischen Parteien.
Für uns demokratischen Parteien ein. Also wir suchen nicht explizit den Kontakt zur AfD und wir gehen auch da nicht in Gespräche mit denen.
Du hast gerade gesagt, die Zeit vor den Maltesern war eher theoretische Arbeit, glaube ich, wenn ich mich recht entsinne, dass du das eben so gesagt hast. Was hast du vorher gemacht?
Ich habe 8 Jahre den Bereich Kirchen- und Religionsgemeinschaften in der Konrad-Adenauer-Stiftung hier in Berlin geleitet. Innerhalb der Adenauer-Stiftung gibt es eine Abteilung, das ist so der Think Tank für die Stiftung, aber auch der Think Tank für CDU-Abgeordnete. Und da habe ich aus christdemokratischer Perspektive den Bereich Religion und Politik verantwortet.
Das heißt, du warst immer schon in Berlin, oder?
Ich bin 2015 nach meinem Studium der katholischen Theologie nach Berlin gezogen und habe dann 1 Jahr lang in einer sehr großen Flüchtlingseinrichtung hier in Berlin gearbeitet und habe dann bei der Konrad-Adenauer-Stiftung angefangen. Bei der hatte ich im Rahmen meines Studiums schon davor ein Praktikum gemacht.
Und dann kam der Ruf der Malteser. Wie kam das zustande?
Ich bekam einen Anruf, wo ich offen sagen muss, ich habe gesagt, ich glaube, sie haben sich verwählt. Aber es hieß, nein, sind Sie Frau Ehret? Ja. Und habe ich mich sehr gefreut und nach einigen weiteren Gesprächen sitze ich heute hier.
Und war das für dich immer klar, dass du in so einen Bereich gehen wolltest? Also ich meine, gut, wenn du katholische Theologie studiert hast, dann liegt es nahe. Aber war das für dich so von klein an oder wolltest du nicht doch auch Prinzessin werden?
Nein. ich bin eine zweitberufene Theologin. Ich habe mein Studium erst mit Mitte, Ende 20 begonnen. Und ich hatte immer eine große Affinität sowohl für Wirtschaft als auch für Politik und bin dann im Rahmen meines Studiums in Freiburg an den Lehrstuhl Christliche Gesellschaftslehre gekommen, also die Verbindung von Kirche, Religion und Politik, und habe über diesen Lehrstuhl und die Arbeit festgestellt, dass es noch was anderes gibt, wenn man katholische Theologie studiert, anstatt Gemeindereferentin zu werden. Und habe dann eben auch den Fokus sehr auf den Bereich Wirtschaft und Politik gelegt und so auch den Kontakt zur Adenauer-Stiftung gesucht und auch ins politische Berlin gesucht, weil ich es eben so spannend finde, dass es Themen gibt, die Religion und Politik tangieren. Also sei es Ablösung der Staatsleistungen, sei es Pluralität des Religionsunterrichtes. Es gibt ja viele Themen, die grundgesetzlich verankert sind, die Kirchen- und Religionsgemeinschaften betreffen.
Und der Anruf, den du bekommen hast von den Maltesern, war das dein erster Kontakt zu den Maltesern oder hast du in deinem Leben irgendwie schon auch mit anderen Maltesern Einrichtungen oder so zu tun gehabt?
Als ich noch in Freiburg lebte, hoffte ich immer, dass mein Hund und ich irgendwie den Begleitdienst mitmachen können. Aber mein Hund war irgendwie viel zu quirlig und hat das nicht geschafft.
Aber keine Malteser, kein Malteser Hund, also nein, von der Sorte her.
Aber es gibt ja in Freiburg zum Beispiel, kannst du mit deinem Hund die Malteser unterstützen. Ich hatte dann aber im Rahmen des Katholikentags in Erfurt 2024 Kontakt mit den Maltesern, weil wir damals zusammen mit der Adenauer-Stiftung ein großes Podium zum assistierten Suizid organisiert hatten und hatte da meine ersten Berührungspunkte mit den lebensethischen Themen bei den Maltesern.
Okay. Und jetzt hast du gesagt, du bist seit 2015 in Berlin. Wie verändert sich Berlin für dich? Kannst du das sagen? Wird es irgendwie noch schneller, noch, weiß ich nicht, unentspannter? Oder ist Berlin genau the place to be?
Ich glaube, da scheiden sich die Geister. Und wenn man, wie ich letzte Woche bei der Geschäftsführertagung in Würzburg war, und wenn ich bei meiner Mutter in Freiburg bin und aus dem Bahnhof aussteige und es ist alles total ordentlich und schön und man wieder nach Berlin kommt, denkt man so, wow, was für eine roughe Stadt. Aber vielleicht gehört das auch dazu. Ich glaube, Berlin verändert sich, ja. Das merken wir auch im Politischen. Es wird immer schneller, hektischer und die Stadt ist sehr laut, aber das gehört irgendwie dazu und das ist natürlich auch eine pulsierende Stadt, aber sie verändert sich dahingehend, dass man schon auch viel Leid, viel Elend in dieser Stadt sieht. Ich weiß nicht, du bist jetzt die letzten Tage immer mal in Berlin gewesen, du kommst aus Köln. Ich glaube,
man sieht es definitiv, genau.
Und wenn man so morgens, ich bin ja auch viel für die Malteser unterwegs und sitze dann morgens um 6, 6:30 im Zug und so morgens am Bahnhof oder an der U-Bahn, muss man schon einmal tief durchatmen und sich überlegen, man kann zwar nicht jeden retten, aber es ist einfach eine Veränderung in der Stadt, ja.
Wobei, ich fand es heute Morgen sehr ruhig. Ich laufe ja relativ viel, wenn ich in Berlin bin, dann bin ich heute Morgen um 7 an der Spree entlang gelaufen, meine Runde, und es ist super ruhig gewesen, finde ich. Also das ist so, im Vergleich zum Tag ist es dann morgens früh, wenn, glaube ich, noch nicht alle wach sind, hat man auch noch so eine ruhige Stunde.
Das Schönste ist Berlin im Frühjahr oder im Sommer, wenn es früh hell wird, zwischen 6 und 7:30, da hat man so das Gefühl, die Stadt schläft, wie so ein Zauber, der über der Stadt ist, und so ab 7:30 wird das total verrückt. Aber so, wenn man Berlin wirklich genießen möchte, zwischen 6 und 7:30 ist eine total schöne Zeit.
Ja, so ist mir heute auch. Also ich bin dann durchs Brandenburger Tor gelaufen und da waren, glaube ich, 2 Leute oder so, die da oben standen. Genau. Jetzt hast du schon gesagt, dein Job ist nicht so, dass man sagt 9 till 5 und jeder Tag ist irgendwie gleich, sondern auch viele Abendtermine. Ist das Spannende eben auch an dem Job, dass es sehr vielfältig ist?
Ja. Also es ist von inhaltlicher Arbeit über Abendtermine, wo man auch die Malteser vertritt und eben Malteser repräsentiert, über Gremiensitzungen ist alles dabei. Und für mich ist so der Aufbau dieses Büros hier wie so ein kleines Start-up innerhalb eines riesengroßen Konzerns. Und es ist natürlich auch für mich sehr schön, dass man mir die Verantwortung gibt, hier in Berlin dieses Büro aufzubauen, Einzelkämpferin zu sein. Und das ist wahnsinnig herausfordernd und spannend. Und das macht wahrscheinlich den Reiz dieses Jobs auch aus.
Und wenn du nicht für die Malteser aktiv bist, wie sehen deine Hobbys aus? Was machst du dann?
Ich habe 7 Kinder geerbt aus dieser geflüchteten Unterkunft, die ich vor 10 Jahren, in der ich gearbeitet habe. Ich betreue mit meinem Mann zusammen 7 eritreische junge Männer hier in Berlin.
Oh, okay.
Denen wir versuchen.
Die wohnen bei euch oder?
Nein. Wohnen alle in eigenen Wohnungen, mhm. haben, wie man das heutzutage so schön sagt, sozialversicherungspflichtige Arbeitsverhältnisse. Mhm. Das Schöne ist, mit 3 beantragen oder unterstützen wir gerade in der Beantragung der deutschen Staatsangehörigkeit, mhm. Staatsbürgerschaft oder des deutschen Passes.
In welcher Altersspanne sind die?
Die sind jetzt heute so um die 30. Mhm. Die waren damals 18, 19, als sie nach Deutschland gekommen
sind. Und alle sind aus Eritrea?
Alle sind aus Eritrea, mhm. es sind orthodoxe Christen. Mhm. Und irgendwie haben die sich in dieser Unterkunft damals so rausgestellt als, ja, sie brauchen ein bisschen mehr Unterstützung als andere, weil sie eben auch alleine waren, sprachen kein Wort Englisch, kein Wort Deutsch. Wir haben uns am Anfang wirklich nur mit Händen und Füßen mhm. unterhalten. Und das ist so ein, ich sag mal, Hobby ist vielleicht falsch, aber ein großer Teil, den unser Leben aus oder mein Leben im Ehrenamt oder in meiner mhm. Freizeit ausmacht. Nebenbei sind mein Mann und ich dabei, einen Bauernhof in Brandenburg zu sanieren.
Oh, okay.
Das ist dann vielleicht auch so, andere gehen laufen an der Spree, wir gehen dann irgendwie Säcke schleppen. Das ist so das, was mich in meiner Freizeit momentan beschäftigt.
Und das ist ein lang angelegtes Projekt oder wann soll das beendet sein?
Naja, es ist schon ein bisschen länger ein Projekt und wahrscheinlich ist es ein Lebensprojekt.
Aber ihr wohnt da noch nicht?
Nee, wir wohnen da noch nicht und werden vielleicht Ende des Jahres Anfang nächsten Jahres dahin ziehen.
Und das ist quasi ja dann genau das Gegenteil zum lauten Berlin, oder?
Genau. Ein Bauernhof in Brandenburg. Es ist total schön, irgendwie mal in der Erde mit den Händen das Gemüse anzupflanzen. Und
mit Tieren oder ohne?
Ohne Tiere.
Okay.
Das ist mit
so, nur der Hund?
Den gibt es auch nicht mehr. Ach so, also okay. Das ist irgendwie so mit so einem Malteser-Job dann nicht machbar. Aber einfach mal wirklich die Ruhe zu genießen, rauszukommen aus diesem lauten Berlin, das ist auch wirklich sehr, sehr schön.
Ja, sehr schön. Also ganz tolle Eindrücke, finde ich. Die Flüchtlinge aus Eritrea, die sprechen mittlerweile alle perfekt Deutsch oder gut Deutsch?
Ja, gut.
Gut Deutsch. Okay. Und werden jetzt so langsam dann mehr und mehr eingegliedert. Also wenn sie auch die deutsche Staatsbürgerschaft
die,
dann.
Die haben alle ihre Wohnungen, haben irgendwie gute Jobs und sind, würde ich sagen, sehr gut integriert.
Sehr schön. Ganz toll. Vielen, vielen Dank, liebe Patricia. Es war mir eine Freude, dass du für diesen Podcast hier zur Verfügung gestanden hast und habe mich sehr über das Gespräch gefreut.
Ja, und danke, dass du hier zu uns in unserem Büro zu
Gast frisch gesegneten.
Im frisch gesegneten Büro als erster Gast nach der Segnung hier in unserem Büro zu Gast warst.
Vielen Dank. Dankeschön. Schön, dass ihr bei unserem Podcast Retten, Helfen, Reden mit dabei gewesen seid. Ihr findet uns ab jetzt überall da, wo es Podcasts gibt. Bis bald.